sinnvolle Aggression bedeutet nicht Rücksichtslosigkeit, sondern im Gegenteil, rücksichtsvoll umzugehen. Der Einzelne muss Möglichkeiten haben, seine Bedürfnisse auch mit einer gewissen Aggressivität nach außen zu vertreten. Selbstwirksamkeit heißt ja Stärkung der Fähigkeit im Kontakt und das heißt eben halt auch in der Gemeinschaft zu leben und sich dort auch wohlzufühlen. Als wesentliches Kennzeichen für Anarchismus ist die freiwillige Gemeinschaft.
Gestalttherapie, der Podcast.
Mit Gesprächen und Übungen, Theorie und Praxis.
Gestalttherapie verstehen und erleben von und mit mir, Marion Kampmann.
Und mit mir, Thilo Nonne.
Ja, herzlich willkommen, Stefan Blankertz. Schön, dass du heute mit uns hier sprichst oder mit mir hier sprichst.
Gerne.
In unserem Podcast über Gestalttherapie. Ich bin schon sehr gespannt. Ich verfolge so deine Arbeit schon seit einer ganzen Weile. Also seit ich mich für Gestalttherapie interessiere, seit irgendwie 10, 15 Jahren. Weil das Thema Politik und Gesellschaft und Therapie mich sehr viel auch selber beschäftigt. Und freue mich daher irgendwie sehr, mit dir darüber sprechen zu können, weil du das auch schon so lange dich damit beschäftigst und ja einfach sehr viel dazu auch schon gemacht hast. Ja, vielen, vielen Dank deswegen. Und wenn du magst, dann stell dich doch mal ein bisschen vor und erzähl mal von dir.
Ja, also ich bin seit diesem Jahr offiziell Rentner.
Herzlichen Glückwunsch.
Das ist schon richtig, aber glücklicherweise habe ich einen Beruf, den man immer ausführen kann, sobald man noch irgendwelche Restkapazitäten im Kopf hat. Ich nenne das Wattmetz.
Wattmetz, was sind das?
Wattmetz nach dem Schriftsteller Arno Schmidt, den ich sehr schätze. Das heißt, die Bearbeitung von Worten ist genauso hart, wie wenn man eine Skulptur aus Stein meißelt. Das ist das eine. Du hast das ja auch im Vorspann schon gesagt. Ich beschäftige mich sehr lange mit Gestalttherapie, noch länger mit Paul Goodman. Und meine Besonderheit, was das betrifft, ist, dass ich mich mit der Theorie der Gestalttherapie befasse, aber selbst kein Therapeut bin. Ich bin nicht ausgebildet als Therapeut und ich arbeite nicht als Therapeut. Früher habe ich auch immer gesagt, ich bin auch kein Klient. Das kann ich heute so nicht mehr sagen. Inzwischen habe ich auf der Seite auch schon Erfahrungen gemacht, aber jedenfalls nicht als Therapeut.
Und magst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, was du, bevor du jetzt dieses Jahr in Rente gegangen bist, vielleicht beruflich so gemacht hast oder wie dein Werdegang auch in dieser Auseinandersetzung war?
Ja, ich habe über viele Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet und nebenbei mich dann noch mit meinen anderen Dingen, Gestalttherapie und Anarchismus, Paul Goodman beschäftigt, soweit das die Zeit zuließ und auch die Familie. Ich habe zwei Söhne. Da gab es dann eben halt auch einige Jahre, wo das alles ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, aber es ist nie abgerissen. Ich habe viele Jahre als Theorietrainer im Gestaltinstitut Köln gearbeitet bei der Ausbildung und jetzt im In-Kontakt-Gestaltinstitut Berlin, das meine Frau gegründet hat und in dem ich ja auch eben halt Theorie vermittle.
Und ich habe gesehen, du hast auch Bücher geschrieben, also auch Romane. Also du hast ganz viel auch zur Gestaltliteratur geschrieben, aber auch Romane geschrieben.
Ja, genau. Deswegen auch Wattmetz. Seit Anfang der Nullerjahre habe ich nicht mehr in einer Werbeagentur gearbeitet andere Dinge gemacht und mich vor allen Dingen eben konzentriert auf die Schriftstellerei. Das ist insofern ein bisschen umgekehrt wie mein großes Vorbild Paul Goodman, der ja als Schriftsteller, als Dichter begonnen hat und dann angefangen hat, die Gestalttherapie mitzuentwickeln und immer weniger literarisch geschrieben hat und dann als seine politischen Essays in Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, während ich eben umgekehrt die Literatur entdeckt habe später. Und das ist auch eine schöne sozusagen Entgegensetzung. Und jetzt mache ich beides, literarisches Schreiben und zur Gestalttherapie weiter und ja, politisch-theoretische Abhandlungen und arbeite daran, dass das nicht so getrennt ist. Früher habe ich das immer sehr klar getrennt und jetzt arbeite ich eher daran, dass das nicht so getrennt ist.
Das klingt ja spannend. Vielleicht magst du, als du eben gesagt hast, Paul Goodman, deine Auseinandersetzung mit ihm dauert jetzt schon 50 Jahre an, dachte ich, das ist wie so eine goldene Hochzeit, also was andere Menschen überhaupt nicht erreichen in ihrem Leben, weil sie so spät erst so bestimmte Beziehungen eingehen oder so. Auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit. Vielleicht magst du mal für die Hörerinnen und Hörer erklären, wer eigentlich Paul Goodman ist und was da der Bezug zur Gestalttherapie ist. Einen kurzen Einblick.
Ja, also Paul Goodman begegnet einem, wenn man sich mit Gestalttherapie beschäftigt, als Name ganz natürlich und ohne, dass man sich da anstrengen muss, weil er als Autor auf dem Grundlagenwerk Gestalttherapie genannt wird. Fritz Perls, Ralf Hefferlein und Paul Goodman. Aber besonders in Deutschland ist dieser dritte Name nahezu trotz aller Bemühungen immer noch ein unbeschriebenes Blatt weitgehend. Man bezieht sich manchmal darauf, aber doch eigentlich ist es eher wenig. Es gibt also auch nach wie vor relativ wenig auf Deutsch von ihm. Und er ist da schon auch irgendwie, er ist einerseits zentral und andererseits ist er natürlich auch ein Außenseiter, genauso wie Fritz Perls gewesen, nur auf eine andere Art. Ich habe ja eben schon gesagt, dass er Schriftsteller war und war irgendwie unbestimmt links. Aber so ganz klar alles nicht. Und dann gab es ein einschneidendes Ereignis in seinem Leben. 1944 sollte er zum Wehrdienst eingezogen werden. Und da hat er darüber nachgedacht, ob er den verweigern solle oder ob er das kleinere Übel, sich als Soldat auf der Seite der Alliierten zu kämpfen, wählen solle, wie das ja die meisten in seinem Umfeld verlangt haben. Und er hat diese Frage verneint. Er hat gesagt, nein, man muss sich dem Verhängnis entgegenstellen. Und darüber hat er eine Reihe von Essays geschrieben, wo er sich sehr stark auf Wilhelm Reich bezogen hat. Charakterpanzer, also sozusagen, was macht einen Menschen aus, der sich der Militärmaschinerie unterwirft. Und diese Essays haben die Perls, Fritz und Lore, in Südafrika gelesen. Das ist irgendwie ein Wunder, aber die Zeitungen, in denen die erschienen, die haben also jeweils nur wenige hundert Exemplare überhaupt gab es von denen. Aber irgendwie...
Es ist zu ihnen gelangt.
Und sie haben gesagt, das ist ein toller Typ, mit dem müssen wir irgendwie in Kontakt treten. Und als sie dann nach Amerika gegangen sind, haben sie das auch getan und festgestellt, dass er bettelarm ist. Und Fritz, der immer ganz gut situiert war, hat gedacht, naja, ich will irgendwie ein Buch schreiben, aber komm, er hatte ja Schreibblockade und hat ihm $500 angeboten, wenn er ihm sein Buch schreibt. Und Gundmann hat das gern das Geld genommen und hat dann so sein Ding daraus gemacht. so dass dieses Buch schon auch was sperrig ist, dadurch, dass es eben halt sehr unterschiedliche Personen und auch sehr unterschiedliche Denktraditionen zusammenführt, aber beide Nicht-Akademiker, sodass dieses Buch auch überhaupt nicht in den akademischen Zusammenhang passt. Es gibt nicht am Anfang Definitionen, es gibt keine Zitate, die Zitate werden nicht nachgewiesen und so weiter und so weiter. Also das sind ja auch so Herausforderungen, wenn man es dann liest. Und das hängt eben halt damit zusammen und es hat ein Fritz als Deutschsprachiger und Gottmann als Englischsprachiger und das hat eben halt diesen ganz bestimmten Stil auch ergeben. Aber damit ist Gottmann sozusagen Teil der Entwicklung von Gestalttherapie, wobei er eben halt selber auch kein Therapeut war, er hatte keine Ausbildung, und dann danach therapeutisch gearbeitet und da gibt es zwei Versionen. Die einen sagen, das war ja ganz schön arrogant, dass er ohne Ausbildung gesagt hat, ich bin jetzt Therapeut und nehme dafür Geld. Und andere sagen, naja, er hat dann gesagt, ich nehme den Stundensatz von einem Elektriker, weil das war so sein Handwerker, waren so sein Vorbild. Und er war sehr bescheiden, weil er hat ja so wenig genommen.
Ja, sehr spannend. Können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen vertiefen? Mich würde jetzt gerade noch mal interessieren, wie kamst du denn eigentlich zur Gestalttherapie? Also wie ist dein Bezug dazu? Wo hast du das kennengelernt? Und und was hat dich da begeistert? Was hat dich denn da gehalten?
Ja, ich habe zuerst Paul Gundmann entdeckt und da noch gar nichts mit Gestalttherapie zu tun gehabt. Und zwar, ich war ein unglücklicher Schüler und ich habe Gundmann als Schulkritiker entdeckt und angefangen auch zu übersetzen. Und daran habe ich Englisch gelernt und vieles andere auch. Und ich habe schließlich auch meine Dissertation über Paul Gundmann geschrieben in der Soziologie. Da habe ich aus Gestalttherapie zitiert. Aber als wenn es ein soziologisches, nicht ein psychotherapeutisches Werk ist. Und dann hat mich Hilarion Petzold, Fritz-Perls-Institut, angesprochen. Ich glaube, das war 1984. Da hatte ich meine Dissertation schon geschrieben, ob ich nicht was über Paul Gundmann sagen könnte. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn du vor Gestalttherapeuten sprichst, dann musst du dich mal da ein bisschen informieren, was das eigentlich ist. Und wie das zusammenhängt. Und dann habe ich da angefangen, mich zu beschäftigen. Und Gestalttherapeuten waren dann diejenigen, die sich für Paul Gundmann interessiert haben. Dann der Kontakt zum Gestaltinstitut Köln, wo ich eben halt viele Jahre sehr eng verbunden war. Und das hat mich eben halt gefreut, da eben halt jemanden oder eine Zielgruppe zu haben, die sich, wo man mit Paul Gundmann was machen kann und zum anderen die Zielgruppe auch daran zu erinnern, was hat denn da Gundmann zu beigetragen. Und das hat dann eben halt die Verbindung noch verstärkt und in den Ausbildungsgruppen habe ich immer das. Da war meine Aufgabe, dieses Grundlagenwerk zu vermitteln. Und wie gesagt, das ist ja ein bisschen sperrig. Und ich mache das jetzt seitdem im Prinzip ein- oder zweimal im Jahr. Und ich muss sagen, es gibt nie eine Diskussion, die auch nur annähernd ähnlich ist. Jede Gruppe reagiert ganz anders auf das Buch und hat ganz andere Fragen. Und es gibt die gleichen Passagen, die ganz andere Fragen aufwerfen oder dann nochmal Passagen, die ich bisher noch nie so genau angeguckt habe und wo jemand dann sagt, ja, was meint er denn da? Und dann sage ich immer, ja, das weiß man nicht, aber wir können ja vielleicht zusammen versuchen, da Sinn draus zu machen und zu überlegen. Und das ist eben halt eine spannende Arbeit an einem Text. Und so würde ich sagen, ist dieses Buch Gestalttherapie ist das Buch, was ich am intensivsten kenne. Trotzdem gibt es immer noch Aspekte, die ich bisher noch nicht beleuchtet habe.
Okay. Ja, es ist auch ein größeres Werk. Ich finde es super spannend gerade, dass du sozusagen so einen ganz anderen, also dass du gar nicht, die meisten Menschen, mit denen ich geredet habe oder die wir hier im Podcast mit denen sprechen, die haben irgendwo in einer Selbsterfahrungsgruppe Gestalttherapie kennengelernt oder irgendwie über einen Therapeuten, über eine Beratungsstelle, wie auch immer, halt über diesen therapeutischen Weg und dass das bei dir so ein ganz, ganz anderer Zugang war und dass du eher wie so, ah, hier interessieren sich Leute für diesen Menschen, für den ich mich so interessiere und hier kann ich was darüber erzählen. Sehr, sehr spannend. Mich würde jetzt interessieren, wenn du, dadurch, dass du jetzt ja doch sehr, sehr lange schon auch in diesem Kontext von Gestalttherapie dich bewegst, wie würdest du denn einem Laien jetzt Gestalttherapie erklären? Irgendwie habe ich die Ahnung, dass das bei dir ein bisschen anders ist als vielleicht bei anderen Leuten oder allein der Schwerpunkt hat. Wie würdest du Gestalttherapie erklären?
Oh, das ist eine Frage. Ja, ich meine, natürlich ist das auch so ein bisschen kontextabhängig. Was ist das für jemand? Einer, der sich jetzt für auf der Suche nach einer geeigneten Therapieform ist oder der sich da eher jetzt intellektuell für interessiert. Ich würde damit anfangen, zu sagen, dass das Prinzip der Gestalttherapie darin besteht, die Wahrnehmungsfähigkeit zu stärken. Und der Hintergrund dafür ist, dass wer sich selber und seine Umgebung besser, genauer, wirklichkeitsgetreuer wahrnehmen kann, auch mehr Einfluss über sich selbst hat und über die Situation, in der er oder sie existiert und damit auch Verantwortung übernehmen kann. Und dass das ein wesentliches Ziel von Gestalttherapie ist, dass Klienten aus dem Modus, ich bin der Umgebung ausgeliefert, in den Modus kommen, ich kann was tun. Also das wäre für mich so ein zentraler Gedanke.
Danke. Sehr spannend. Die Betonung auf die Selbstwirksamkeit.
Die Selbstwirksamkeit, sagt man heute, ja. Das ist auch ein schönes Wort. Also ich finde es nicht schlecht.
Und du hast ja eben schon gesagt, dass bei Goodman auch so diese Auseinandersetzung eine politische war, in der Verweigerung des Wehrdienstes. Und dann die Pearls sozusagen dann dadurch auch auf ihn aufmerksam geworden sind und irgendwie gemerkt haben, wir wollen da mit ihm zusammenarbeiten oder wir interessieren uns für seine Gedanken und seine Zugänge da. Worin siehst du denn da einen Zusammenhang zwischen Therapie oder Gestalttherapie eben und Politik oder so politischen Entscheidungen, die man trifft?
Ja, also Paul Goodman hatte ein ganz dezidiertes Interesse an der Entwicklung der Gestalttherapie. Und da passt auch das, was ich eben sozusagen als diesen zentralen Gedanken gesagt habe, die Selbstwirksamkeit, passt da eben rein, weil seine Vorstellung, er bezeichnete sich als Anarchist und Anarchisten sind gegen zentralstaatlich gewaltsame Organisation der Gesellschaft, Selbstorganisation, Kontakt, Dezentralisation. Und das, was er erlebt hat um sich herum, sind viele Menschen, die gar keine Tendenz haben, diese Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit übernehmen zu wollen. Und seine Überlegung war die, das ist ja merkwürdig, also der Mensch ist irgendwie vom Grundsatz her ein problemlösendes Tier. Aber viele geben diese Problemlösung ab an eine Instanz. Und also bevor wir anfangen können mit der Selbstorganisation, müssen Sie erstmal wissen, dass es dass Sie dazu ausgestattet sind, das auch zu können. Und das war seine Idee von Gestalttherapie, dass die dazu beiträgt, die Selbstverantwortung zu stärken und die Fähigkeit im Kontakt, zum Beispiel Konflikte auch auszutragen. Also das ist ja etwas, was ganz besonders stark delegiert wird nach außen. In meiner eigenen Lebenszeit kann ich das sagen, dass die Auslagerung von Konflikten aus dem Kontaktbereich in den juristischen Bereich, es hat also dramatisch zugenommen in ganz vielen Sachen, also sei es Nachbarschaftskonflikte, sei es Konflikte mit Vermieter, sei es in der Schule. Also es werden da so viele Prozesse geführt. Und das ist ja alles eine Form von Auslagerung aus dem Kontaktprozess in einen institutionellen Prozess, in dem der Kontakt ärmer ist, insofern, also nach Goodman. Natürlich treffen da auch noch Personen aufeinander, aber der Richter zum Beispiel entscheidet nicht nach der Situation, sondern nach einem starren Regelwerk. Und Menschen beziehen sich auch auf dieses Regelwerk und sagen, wenn du da nicht konform bist, dann klage ich dich an. So, das heißt, also er sagt, es geht gar nicht darum, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll, sondern es geht darum, ist es konform. Und also das ist so ein Beispiel für einen Auslagerungsprozess aus der Eigenverantwortung, aus dem Kontakt in ein abstraktes Regelsystem. Und Goodman sagte eben halt, dass diese Regelsysteme Erfahrung verhindern. Also Erfahrung im Sinne von Erfahrung, Kontakt, kreative Anpassung, sondern da ist Anpassung einseitig. Man muss sich an dieses Regelsystem anpassen. Und das ist eine Form von verflachter Erfahrung.
Das heißt, für ihn war sozusagen die Therapie oder die Gestalttherapie im Spezifischen mit der Schärfung der Wahrnehmung, mit der Möglichkeit der Selbstwirksamkeit oder des neuen Lernens über Selbstwirksamkeit quasi wie eine politische Basisarbeit, nenne ich es mal, so würde man es sagen.
Ja, genau. Es gibt in einem seiner Romane, wo er, ich glaube sogar, das ist der letzte Roman, der er geschrieben hat, Anfang der 60er Jahre, wo es sozusagen um den Anfang der Protestbewegung und ja seiner Rolle darin geht, da gibt es diese eine wunderbare Szene, wo er auf dem Podium ist und es gibt eine politische Diskussion, ein Kreis von, ja, heute würde man sagen Experten, also von Personen, die da ein bestimmtes Thema, was jetzt gar nicht wichtig ist, verhandeln, und ein Student steht auf und redet, und er hat das Gefühl, also erstens, es kommt Unruhe auf, weil er so monoton redet und man versteht ihn nicht. Und dann redet er lauter, aber man versteht ihn trotzdem nicht. Und er hat so das Gefühl, der kommt auch gar nicht zu dem Punkt, was er eigentlich sagen will. Und dann sagt er zu ihm, junger Mann, holen Sie mal Atem. Oder tief einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Also er macht mit ihm dann vor dem Publikum eine Atemübung und das lockert ihn. Und dann kann dieser junge Mann seinen Punkt machen und macht auch einen sehr klugen Einwand. Den kann er dann formulieren, sozusagen, nachdem er ja aus diesem dissoziierten Ebene von politischer Diskussion weg ist und seinen eigenen Körper spürt, merkt er, was er eigentlich sagen will. So, das ist so ein kleines Beispiel, wie er das in den Alltag integriert hat. was er da in der Entwicklung von Gestalttherapie gelernt hat.
Und wenn du, dadurch, dass er dabei war, so bei den Anfängen und dann auch so, wie so, also irgendwie die Gestalttherapie als Autor, aber eben irgendwie auch beeinflusst hat. Also da sind ja schon irgendwie auch Einflüsse. Ich gehe mal davon aus, dass die Pearls ja mit ihm auch Auseinandersetzungen hatten und dass sozusagen sich da auch die gegenseitig befruchtet und inspiriert haben. Was würdest du denn sagen, was sind so Elemente, die vielleicht erst in der Gestalttherapie durch Paul Goodman dann aufgetaucht sind? Also was waren seine Einflüsse, wenn man das so benennen kann? Das ist natürlich alles ein bisschen vage, aber...
Ja, also das ist natürlich nicht so einfach auseinander zu klamüsern, weil es ja einen Überschneidungsbereich gibt. Ich nenne mal einen der wichtigen Überschneidungsbereiche, und das ist auch nach wie vor für mich das Herzstück der gestalttherapeutischen Theorie. Das ist die Aggressionstheorie. Und da hat ja Fritz, beziehungsweise Fritz und Lore haben ja in Ich, Hunger und Aggression da eben halt schon darauf hingewiesen, dass bezogen auf den oralen Widerstand und dass Aggression etwas ist, was einen natürlichen, notwendigen Prozess darstellt. Und auf der anderen Seite hatte Goodman, obwohl er im politischen Sinne Pazifist war, hat er nicht Konflikt negiert, was ja manche Pazifisten sagen, sozusagen der Konflikt ist die Urform des Krieges, und deswegen muss man also Konflikte vermeiden. Goodman sagte, der dogmatische Pazifismus von Gandhi verstärkt eigentlich die Unzufriedenheit, und es muss sozusagen, und da es muss sozusagen das, was dann später eben Aggressionstheorie war, der Einzelne muss Möglichkeiten haben, seine Bedürfnisse auch mit einer gewissen Aggressivität nach außen zu vertreten. Ja. Nur hat Goodman, bevor er die Pearls traf, da tatsächlich nicht Aggression zugesagt, sondern natürliche Gewalt. Das ist natürlich auch so ein Begriff, der zu vielen Rückfragen führt, wie natürlich der Aggressionsbegriff auch. Also er sagte eben halt, natürliche Gewalt ist die, die eben halt in einem Konflikt entsteht und einen Konflikt löst. Und unnatürliche Gewalt ist kontaktlose Gewalt, wie sie im Krieg oder in der Kriminalität oder auch im Bandenkrieg oder im Bürgerkrieg oder in Amokläufen sozusagen sich ausdrückt. Da hat er eben diesen, aber von ihrem Grundgedanken her passte das eben absolut gut zusammen. Aber dann die Formulierung der Aggressionstheorie in dem Buch Gestalttherapie, die beiden zentralen Kapitel, das sind Goodmans Texte. Der Nachlassverwalter von Goodman hat in der Sammlung von psychologischen Essays nach seinem Tod, also diese zwei Kapitel auch aufgenommen als die von Goodman, weil in Ich, Hunger und Aggression gibt es noch nicht den Aspekt, die Aggressionstheorie als Gesellschaftstheorie oder als Gesellschaftskritik zu benutzen. Obwohl Lore das auch schon ein bisschen vorweggenommen hat, aber das ist in dem Buch noch nicht so so ausgeführt. Und dass er da eben halt nochmal herausarbeitet, dass es die Unterdrückung der Bedürfnisbefriedigung ist durch die Gesellschaft. Und diese Unterdrückung ist die Unterdrückung der sinnvollen Aggressivität, und dass dadurch eben halt die Neigung dazu kommt, eben halt Überschuss gewalttätig zu werden. Also die meisten kehren das eher nach innen in der Retroflexion, aber manche kehren es auch dann nach außen, aber nicht mehr im Sinne von Konfliktlösung, sondern von Destruktion. Und die, also diesen Aspekt und dass das als Gesellschaftskritik genutzt wird, das ist eben halt ganz eindeutig Gründmanns Beitrag. Mhm. Und dann gibt es eben halt noch eine ganze Reihe andere Dinge. Es gibt so ein wunderbares Kapitel über Sprache in dem Buch. Da gibt es keine Anzeichen vorher, dass Fritz oder Laura da sich näher mit befasst haben. Also es gibt noch ein paar andere Sachen, die ganz eindeutig Gründmann sind. Aber die Aggressionstheorie in der Form, wie sie in Gestalttherapie formuliert ist, ist weitgehend Gründmanns Beitrag.
Ja, sehr spannend. Jetzt hast du gerade schon so über diese gesellschaftliche Dimension und letztlich so habe ich den Eindruck, wie es kommt so langsam mehr und mehr zusammen. Also das Verhältnis von Gesellschaft, dem Einzelnen und wie Gestalttherapie sich da in diesem Verhältnis versteht. Mhm. Also du hast gerade gesagt, die Aggressionstheorie, die auf das Individuum angewendet werden kann oder wird in der Gestalttherapie als etwas, wo der Einzelne sich für die eigenen Bedürfnisse einstehen kann und sich im besten Fall dafür einsetzt, dass die eigenen Bedürfnisse befriedigt werden. Und aber eben auch gesellschaftlich, dass da quasi eine Unterdrückung dessen, dieses Mechanismus stattfindet. Mhm. Vielleicht magst du noch mal ein bisschen das ausführen dazu oder wie das Verhältnis so ist oder wie Gestalttherapie sich auch in diesem Verhältnis versteht von Individuum und Gesellschaft.
Ja, ich sehe das so, dass die Stärkung der Selbstwirksamkeit, die Goodman am Herzen lag, ist nicht eine Form von isoliertem Individualismus. Also nicht eine Form von Isolation des Einzelnen, sondern im Gegenteil, es ist ja Selbstwirksamkeit, heißt ja Stärkung der Fähigkeit im Kontakt und das heißt eben halt auch in der Gemeinschaft zu leben und sich dort auch wohlzufühlen. Das heißt also, als Problem wird gesehen, wenn Gemeinschaft oder dann eben halt im größeren Sinne Gesellschaft auf Kosten der Individualität geht und darin besteht, individuelle Bedürfnisse eher zu unterdrücken und eine mögliche bessere Gemeinschaft liegt darin, dass sie Raum gibt für die Individualität und damit ist notwendig eben auch eine Konfliktfähigkeit gemeint. Also Gemeinschaft bedeutet nicht Konfliktlosigkeit, sondern im Gegenteil Konfliktfähigkeit. Und ich glaube, das ist nach wie vor auch das, was Gestalttherapeuten auszeichnet, auch die sich jetzt da nicht den politischen Optionen der Gründungsleute anschließen, aber dass sie ihre Klienten dazu befähigen, sich nicht, so stromlinienförmig einzugliedern, sondern ihren eigenen Anspruch auch nach außen zu vertreten, aber jetzt ohne auf die andere Seite zu schwappen und zu sagen, der Einzelne soll ohne Rücksicht auf seine Umgebung sich verwirklichen, sondern er muss schon auch darauf achten. Also sinnvolle Aggression bedeutet nicht Rücksichtslosigkeit, sondern im Gegenteil, rücksichtsvoll umzugehen. Mhm. Und also das sehe ich so von dem, was ich weiß, auch nach wie vor für das, was Gestalttherapeuten auszeichnet.
Mhm. Ja, danke, das nochmal so zusammenzufassen und so das Potenzial eigentlich zu beleuchten, was da drin steckt, auch in Bezug auf gesellschaftliche Prozesse. Ja. Die eigene Position in der Gesellschaft zu finden. Ne? Auch,
ja, die eigene Position. Und nach wie vor ist es ja auch eben halt so, dass da Gestalttherapie auch aneckt und eben halt nicht sich in einen Psychobetrieb, sage ich mal jetzt so richtig negativ, eingliedern lässt, in denen trotz aller Lippenbekenntnisse doch letztendlich Vordergrund steht, dass der Einzelne und der Klient integriert wird. Und da habe ich ja eben halt ja von dem Anfang, wo die Diskussion in der deutschen Gestalttherapie in den 90er Jahren begann, zu sagen, ja, wir wollen irgendwie Teil dieses Gesundheitssystems werden, wir wollen die Anerkennung. Das habe ich von Anfang an sehr kritisch gesehen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass das auch nicht geklappt ist. Ich bedauere nur, dass da so viel Energie reingeflossen ist in diesen Wunsch. Und meine Voraussage wäre eben halt, dass wenn das gelingt oder wo das gelingt, verliert Gestalttherapie halt ihren rebellischen Anspruch. Den kann sie dann nicht mehr den kann sich dann nicht mehr realisieren. Und das fände ich dann in der Tat bedauerlich. Und es gibt da ja eben halt diese Tendenzen, auch die Aggressionstheorie eben zu entfernen aus der Gestalttherapietheorie. Und das sehe ich in diesem Zusammenhang. Damit wird dieses widerständige Potenzial wird herausgenommen. Und das Provokative, was da drin steckt. Man kann ja so viel machen. Also man kann also die Analyse, wenn man kriegerische Auseinandersetzungen betrachtet, aber auch wenn man Probleme mit Migranten aus Gesellschaften, in denen Individualität noch grandios stärker unterdrückt wird. Mhm. Und da kann man so viel mit erklären und so viel machen. Und man kann auch so viel besser umgehen mit diesen Problemen, wenn man mit dieser Theorie im Hintergrund agiert. Und deswegen finde ich sie ja verteidigungswert.
Ja, jetzt hast du sehr viele Themen angesprochen. Ich fand es ganz spannend mit der Anerkennung oder der Eingliederung der Gestalttherapie in die in das Kassensystem. Es hat mich da selber auch viel in so einer Ambivalenz von, ich glaube, mir geht es ganz viel darum, wenn ich als Therapeut arbeite, dass ich merke, dass für viele zum Beispiel Gestalttherapie schwieriger zugänglich ist wegen der Kosten, die dadurch entstehen, wenn es privat getragen werden muss. Und was natürlich in einem Kassensystem die Strukturen einfach Dinge ermöglichen, auch für andere Teile der Gesellschaft. Und natürlich steht dann da eine größere Gesellschaftskritik, die dahinter, die vielleicht nochmal dahinter steht. Und ich musste auch gerade dran denken, um so ein bisschen vielleicht was Kritisches, dass du gesagt hast, dass ja auch sozusagen, es geht ja auch darum, im Kontakt Kritik zu äußern und Konflikte zu führen. Und mein Eindruck ist manchmal, also ich erlebe es als Gestalttherapeut, dass ich von bestimmten therapeutischen Szenen, Therapiekontexten wie so gar nicht in Kontakt komme, weil man nicht ernst genommen wird, weil man kein echter Therapeut ist, Psychotherapeut ist. Und das sozusagen wie so, ich sehe da so ein Potenzial, auch wenn man im System ist, dass man auch mehr gehört wird, auch mit der eigenen Kritik, also dass man quasi auch mehr vielleicht rebellisch sein kann, auf eine Art. Und gleichzeitig erfordert es unglaublich viel Anpassung. Und die systemische Therapie hat es ja gerade erlebt.
Ja, das und davor eben einfach auch die Psychoanalyse. Ich meine, was ist Freud für ein reicher und wunderbarer Autor? Und ich kann das immer nur wieder empfehlen, ihn auch zu lesen. Und die meisten Vorurteile gegen ihn stimmen nicht, wenn man dann mal in einen Text einsteigt. Und aber da ist ja eben halt alles, was da in irgendeiner Weise widerständig ist, ist da ja rausgenommen. Und in den heutigen psychoanalytischen Ausbildungen, heißt dann ja Tiefenpsychologie, da kommt dann Freud auch gar nicht mehr vor. Und genauso wird es mit der Gestalttherapie auch sein. Wird dann humanistische Psychologie heißen im ersten Schritt. Im zweiten Schritt gibt es keine Selbsterfahrung in der Ausbildung mehr oder nur noch unter ferner Liefen. Und schließlich wird gesagt, Fats und Goodman, das ist also ist halt überholt und dann kommen die auch nicht mehr drin vor. Also ich habe zum Beispiel das Curriculum gesehen, was für, das ist ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aktuell noch im Gespräch ist, aber das war ja zwischendurch der Versuch, die humanistische Psychologie als Gemeinschaft von den nicht anerkannten Richtungen, die sich irgendwie der humanistischen Psychologie verpflichtet fühlen, zu installieren. Und in diesem Curriculum kommt eben dann tatsächlich Selbsterfahrung in der Ausbildung nur noch am Rande vor. Und dann wird gesagt, ja, die einzelnen Richtungen können dann freiwillig noch mehr davon machen. Ja, aber das heißt eben halt letztendlich, wenn es keine Anforderung ist für die Zulassung, dann wird es auch nicht gemacht. Also also dabei fällt eben halt auch ganz unter den Tisch, dass Fritz Perls immer gesagt hat, wir gehören nicht zur humanistischen Psychologie.
Okay, das habe ich auch noch nie gehört.
Ja, der war da sehr kritisch, was nicht heißt, also er hat ja auch viel Unsinn geredet, also ich will jetzt gar nicht mehr. Ich sage nur einmal, das ist was, womit man sich auch auseinandersetzen könnte. Und das fällt eben halt dann alles unter den Tisch. Und man hätte ja eben halt, statt auf die Kassenzulassung zu sich zu fokussieren, man hätte ja versuchen können, einfach auch alternative Strukturen von Unterstützung von Bedürftigen aufzubauen. Und man es gibt viele Gestalttherapeuten, die, was die Bezahlung betrifft, auch flexibel sind und einen gewissen Anteil von Klienten haben, die sie für einen geringeren Satz nehmen. Und das hätte man stärken können. Man hätte irgendwie vielleicht einen Gemeinschaftstopf bilden können, wo Stipendien oder was auch immer vergeben werden. Das hätte man, ich meine, man hat ja auch viel Geld da reingesteckt und viel organisatorische Kraft, und das hätte man in was anderes stecken können. Und dann gäbe es heute eben halt eine Alternativstruktur.
Ja, und vor allem die Ausbildung, also wenn ich gerade überlege, ich kenne ein paar Bekannte von mir, die auch in den klassischen, also den kassenzugelassenen Ausbildungen sind, das ist ja auch einfach ein unglaublicher finanzieller Aufwand, den man erstmal betreiben muss, bevor man da überhaupt am Ende als Therapeut, Therapeutin arbeiten kann. Und gegebenenfalls ist man hochverschuldet, muss dann wieder sozusagen aus den Schulden rauskommen. Wenn man dann noch einen Kassensitz kaufen muss und so weiter, also die Zugänge auf der Seite der Therapeutin ist auch ziemlich schwierig natürlich.
Ja, und also diese Vorstellung, dass, also, wenn die Gestalttherapie anerkannt sind, dann sind wir alle Kassen zugelassen. Ja, aber dann haben nicht alle einen Kassensitz erstens, und zweitens zugelassen werden auch nur die Psychologen. Das heißt also, die Hälfte aller ausgebildeten Gestalttherapeuten würde das gar nicht betreffen.
Ja. In der systemischen Therapie habe ich jetzt auch mitbekommen, da ist die Zulassung dann dazu geführt, dass eigentlich erst die Neuausgebildeten, weil das Ausbildungsformat sich ja auch nochmal angepasst hat an die Kassenstrukturen, und das heißt sozusagen die neuen, die ganzen Alten, die betraf das gar nicht, gar keinen Fall, die konnten nicht mal Kassensitze bekommen. Ja. Na gut. mich würde nochmal interessieren, um nochmal so auf Goodman und Anarchismus und Gestalttherapie zusammenzukommen. Du hast es ja vorhin gesagt, Paul Goodman war Verfechter des Anarchismus, oder er wurde so genannt, ich weiß gar nicht, wie sehr er sich damit selber betitelt hat. Und mich würde nochmal interessieren, wenn du beschreiben kannst, was eine anarchistische Gesellschaftsordnung, wenn man so mag, oder Strukturierung von Gemeinschaft, die anarchistisch ist, mit psychischer Gesundheit in Anführungszeichen zu tun hat. Also was du, wie du da einen Zusammenhang siehst, warum das sozusagen gesundheitsförderlich ist, wenn man, sag ich mal, so jemanden wie Goodman in der Theoriebildung dabei hat.
Ja, das ist ja jetzt im Prinzip das Gegenstück zu der Frage vorhin. Also ja, Goodman hätte gesagt, das ist eine zweiseitige Betrachtung erfordert. Also einmal ist es notwendig, um Selbstorganisation zu erreichen, dass man eine gewisse Stabilität und Verantwortung hat. Und zum anderen führt es auch umgekehrt dazu, wenn man die Verantwortung hat, dass man dann auch hineinwächst. Also das ist so beides. Also die Anforderung darf nicht zu hoch sein, als dass man sie nicht erfüllen kann. Aber sie darf auch nicht zu niedrig sein, als dass man nicht herausgefordert wird. Dann hat er ja auch darauf hingewiesen, dass man den Begriff der psychischen Gesundheit, man kann zwar nicht ganz auf ihn verzichten, aber man sollte ihn möglichst weit fassen, also mit möglichst wenig normativen Setzungen, sondern eher, also diese Verantwortung übernehmen, ja, aber sonst möglichst wenig genau definieren, was man darunter versteht. Also, und das könnte man schon auch in Zusammenhang setzen mit seiner anarchistischen Überzeugung, dass die einzelnen Gemeinschaften, Gruppierungen, dass die sehr unterschiedlich sein können. Also, dass man nicht sagt, die müssen sich auf die eine oder andere Weise organisieren, die müssen jetzt alle genossenschaftlich sein oder die müssen jetzt alle individualistisch sein oder sie müssen jetzt alle religiös sein oder dürfen nicht religiös sein. Also alle solche Sachen ist da nicht Teil dieser Definition, sondern Teil der Definition einer, wie er sagt, lebensfähigen Gesellschaft ist, dass sie aus freiwilligen Gemeinschaften entstehen. Also Freiwilligkeit ist die zentrale Anforderung. Und das ist für die Gestalttherapie auch deswegen wichtig, nicht nur wegen Paul Goodman, auch Paul Goodman, aber es gibt ja noch einen anderen, der sehr wichtig dann für die weitere Entwicklung der Gestalttherapie war, nämlich Martin Buber. Und die wenigsten realisieren, dass Martin Buber Anarchist war. Und zwar nicht irgendwann vorübergehend in seinem Leben, sondern sein ganzes Leben. Sein politisches Hauptwerk hat er 1945 geschrieben, veröffentlicht in Hebräisch. 1950 dann auf Deutsch erschienen, Pfade in Utopia. Und da war er ja schon alt und sozusagen als junger Mann hat er in Deutschland einen Anarchisten, Gustav Landauer, kennengelernt und hat mit dem zusammen, war er aktiv. Das heißt also, Martin Buber hat sich also zeitlebens als Anarchist selber gesehen. Genauso gilt das auch für Goodman. Von diesem Zeitpunkt an, wo er sich dazu eindeutig geäußert hat, davor, das liegt so, also was ich vorhin gesagt habe, also so 1944, 45, da weiß man das, da hat er sich als Anarchist bezeichnet. Davor ist das so ein bisschen unklar biografisch, da gibt es verschiedene Aussagen, aber von anderen, von Freunden und Zeitzeugen, aber es gibt da jetzt nicht eine eindeutige Äußerung von ihm selbst. Ja, und also als wesentliches Kennzeichen würde ich sagen, für Anarchismus ist die freiwillige Gemeinschaft.
Und die freiwillige Gemeinschaft dann auch als etwas, was dem Menschen gut tut, um es mal was nicht in diesem Gesundheitsbegriff zu.
Die Vorstellung ist, dass das besser ist als das Bestehende, besser in jeder Hinsicht und auch in der Hinsicht der, wie du das genannt hast, geistigen Gesundheit.
Mich würde noch zum Abschluss noch interessieren, gibt es, womit beschäftigst du dich aktuell? Also was in der Gestalttherapie oder in der Auseinandersetzung oder mit Goodman oder so, gibt es da irgendwas, was dich gerade viel beschäftigt? Irgendwie vielleicht auch politisch in den heutigen Zeiten, aber auch inhaltlich.
Ich werde ja einen Vortrag halten im im Kontaktgestaltinstitut, im Gestaltsalon über Goodmans kämpferischen Pazifismus. Und da habe ich bisher nur nebenbei das sozusagen erwähnt. Und da werde ich eben halt untersuchen, was sagt uns seine damalige Haltung zum Wehrdienst in den USA für die heutige Situation. Und kann man jenseits von entweder mitmachen im Krieg oder sich unterwerfen, kapitulieren, gibt es irgendwie eine andere Form von Widerstand? Wäre zu hoffen, ist bestimmt auch eine Herausforderung, und ob man das schafft, ist noch eine andere Frage. Aber also zumindest das als Frage mal zu stellen und nicht einfach zu sagen, ja, wir müssen jetzt Waffen liefern, an wen auch immer oder so. Das hat mich so schockiert, wie schnell das umgekippt ist. Und da noch mal gucken, wie hat Goodman das gesehen? Vor Gestalttherapie und in dem Buch Gestalttherapie, was steht da drin und was wäre da ein Ratschlag oder eine mögliche Position?
Ja, sehr spannend. So, was kann man tun, außer sich beteiligen und zu unterwerfen oder sich ignorieren? Und man möchte auch nicht das Leid der Menschen ignorieren, die davon anders betroffen sind als wir hier.
Ja, genau.
Ja, vielen Dank. Dann erstmal für dieses Gespräch. Und wo können dich denn Leute erreichen? Also wenn sie Vorträge oder Bücher, gibt es da irgendwie einen Internetauftritt von dir, wo man am besten über dich erfahren kann oder Veranstaltungen von dir?
Also die Bücher kann man am besten über die Website Edition G. Also ausgeschrieben, Edition G.de. Und ja, Veranstaltungen, das ist immer so eine Sache, wann gibt es mal eine Veranstaltung. Also das, was am Gestaltinstitut, im Kontaktgestaltinstitut läuft, das kann man da sehen. Es gibt da auch ein Newsletter, wo man sich anmelden kann. Und
gut, dann werden wir die Links dazu auch nochmal in den Shownotes verlinken, sodass da die Leute auch das schnell finden. Ja, vielen Dank.
Das war Gestalttherapie, der Podcast.
Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere unseren Podcast.
Bei Fragen und Kommentaren schreib uns gerne an podcast@eichgrund.de. In der Podcast-Beschreibung findest du außerdem Links zu weiteren Informationen.
Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns, wenn du dich genauso für die Gestalttherapie begeisterst wie wir.
Bis zum nächsten Mal.